Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi, comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Einen schönen Sonntagmorgen oder auch Mittag, je nachdem, wie ihr das seht. Und natürlich herzlich willkommen zur November-Ausgabe von Micro Europa. Unser Thema: Klimawandel. Unsere Reporterin Aygül Rakimkulova hat die Tübinger mal nachgefragt, was sie gegen die Erderwärmung im Alltag unternehmen.
Ich versuche keine Plastiktüten zu kaufen und versuche immer Papiertüten zu nehmen.
Dass ich kein Auto habe und ich fahre auch keinen Bus.
Also wir gucken zumindest in der WG immer da drauf, dass wir den Strom ausmachen, dass das Licht nicht zu lang anbleibt oder ja, dass das Wasser jetzt nicht übermäßig lang läuft.
Ich trenne auch Müll.
Dass ich immer die Geräte ausmache, das heißt kein Standby benutze. Und in Bezug zu Wasser bade ich nicht, sondern ich dusche und das auch nicht allzu lange.
Wenn ich den Raum verlasse, mache ich das Licht aus.
Bewusst einkaufen.
Und nicht unnötig heizen.
Es gibt also sehr viele Möglichkeiten, wie man zu Hause Energie sparen kann. In unserer Sendung erfahrt ihr, wie man zum Beispiel umweltfreundlich kocht. Wir bringen einen Beitrag über Elektromobilität und wo man einen richtig umweltbewussten Urlaub machen kann, nämlich auf der dänischen Insel Samsö. Weiter geht es mit der Klimakonferenz in Rio und wir haben zwei Experteninterviews über die Folgen des Klimawandels in der Region und global. Nach der Gruppe Can mit Moonshake bekommt ihr gleich hilfreiche Energiespartipps von unserer Reporterin Caroline Schulke.
Wenn Jürgen Müller und Vicente Tognon an der Tür klingeln, wollen sie die ganze Wohnung unter die Lupe nehmen. Die beiden sind weder Immobilienmakler noch Gerichtsvollzieher, sondern Energieberater. Für die Caritas beraten sie in Stuttgart einkommensschwache Haushalte dabei, wie sie Strom, Wasser und Heizenergie einsparen können. In der Küche findet Müller gleich einen richtigen Stromfresser.
Sie haben jetzt hier einen Untertischboiler. Wahrscheinlich haben Sie im Bad einen Durchlauferhitzer oder einen großen Boiler. Und das sind die größten Stromfresser überhaupt. Weil elektrisch Warmwasser zu erzeugen, ist überhaupt die teuerste Art, Warmwasser zu erzeugen.
Wie viel Strom verbrauchen die einzelnen Geräte? Sind Energiesparlampen eingebaut? Wie alt sind Kühlschrank, Waschmaschine und Herd? Diesen Fragen gehen die Energieberater nach. Dabei messen sie den Verbrauch ganz genau mit einem Stromzähler. Grünes Licht geben sie für die vielen kleinen Geräte in der Küche. Wasserkocher, Toaster, Espressomaschine oder Mikrowelle. Echtes Sparpotenzial liegt woanders.
Das meiste Geld kann man einsparen, wenn man veraltete, ganz alte Kühlschränke oder Gefrierschränke hat. Dort kann man am meisten Geld einsparen, wenn man sich da ein neues Gerät kauft.
Solche großen Investitionen sind aber nicht der einzige Weg, Strom und damit Geld zu sparen. Auch ein verändertes Nutzungsverhalten kann große Effekte haben.
Wenn ich viele kleine Sachen beachte, die Geräte richtig einstelle, die Temperatur am Kühlschrank richtig einstelle, die Nachwärme vom Backofen nutze, immer einen Deckel auf dem Topf habe beim Wasserkochen, einen Kühlschrank auch nicht ewig lang auflasse, da kann man einiges sparen.
In rund 100 Städten in ganz Deutschland gibt es das Projekt Stromsparcheck. In Stuttgart können sich einkommensschwache Haushalte seit 2009 an die Energieberater der Caritas wenden. Dabei ist nicht nur der Hausbesuch kostenlos. Auch energiesparende Geräte wie Energiesparlampen, neue Duschköpfe oder Zeitschaltuhren gibt es umsonst, wie Projektleiter Oliver Rademann sagt.
Was immer notwendig ist, um den Energieverbrauch einzugrenzen, einzuschränken, bekommen unsere Kunden kostenlos. Es wird finanziert vom Bundesumweltministerium bundesweit, weil das Umweltministerium natürlich an der CO2-Ersparnis Interesse hat.
Für die Kunden dürfte indes nicht nur der Umweltaspekt wichtig sein. Für sie lohnt sich die Beratung vor allem finanziell.
Unsere Kunden, also wir können das über unsere Datenbank ziemlich gut ausrechnen, sparen etwa 140 Euro im Jahr im Durchschnitt. Das gliedert sich auf in etwa 80 Euro oder 85 Euro Stromkosten. Und der Rest, dann die 55 Euro, sind Wasser- und Heizungskosten.
Etwa 2000 Checks hat die Caritas bisher in Stuttgart gemacht. Von dem Angebot profitieren nicht zuletzt auch die Energieberater selbst. Es handelt sich nämlich zumeist um Langzeitarbeitslose, die eigens qualifiziert wurden und damit wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt werden sollen. Auch in der Hinsicht ist das Projekt damit nachhaltig. Trotzdem steht es in Stuttgart vor dem Aus. In diesem Jahr fielen Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds weg. Verhandlungen mit der Stadt und der Landesregierung zur Finanzierung blieben bisher ohne Erfolg.
Leider sieht es so aus, dass weder von der Stadt noch vom Land Geld kommen wird. Das heißt für uns in der Konsequenz, wir werden den Stromsparcheck Stuttgart zumindest zum 1. Januar schließen müssen.
Ein wenig Hoffnung setzten Rademann und seine Kollegen auf den neuen Oberbürgermeister, den grünen Politiker Fritz Kuhn. Zudem appellieren sie auch an die Vernunft der städtischen Entscheidungsträger.
Interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass die Kommune einer der Hauptnutznießer der unserer Einsparberatung ist, da die Stadt ja bei Transferleistungsempfängern die Kosten der Unterkunft übernehmen muss, das heißt Heizungskosten und Wasserkosten. Das heißt, alles, was wir an Heizkosten und Wasser einsparen, kommt finanziell der Stadt zugute.
Aufgegeben hat die Caritas Stuttgart ihren Stromsparcheck längst noch nicht. Auch Müller und Tunjon hoffen, dass es weitergeht. Sie wollen noch an möglichst vielen Türen klingeln und Wohnungen ganz genau unter die Lupe nehmen.
Herzlichen Dank an unsere Reporterin Caroline Schulke, die sich extra für diesen Beitrag die Energieberater von der Caritas ins Haus geholt hat.
Alone, broken hearts, tearing love apart.
Schwedische Gruppe Icona Pop mit Manners. Im Juni diesen Jahres trafen sich über 100 Vertreter verschiedener Staaten, um in Rio de Janeiro den internationalen Klimaschutz zu diskutieren. 20 Jahre nach dem ersten Klimagipfel, ebenfalls in der brasilianischen Hauptstadt, konnte kaum eins der damals besprochenen Probleme gelöst werden. Dabei diente das geflügelte Wort Nachhaltigkeit lange als Orientierungsrahmen für Politik, auch in Tübingen. Hier engagieren sich die Organisation ATAC und FIAN, das Food First Information und Aktionsnetzwerk, in der lokalen Agenda. Unsere Mikroeuropa-Reporterin Lynn Dai und Elise Ferron haben sich mit den lokalen Vertretern Eva Hieber von ATAC und Harald Petermann von FIAN getroffen.
20 Jahre später sollte eben auf der einen Seite eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Wie weit sind wir jetzt gekommen in dieser Agenda und wie müssten die nächsten Schritte aussehen?
Harald Petermann ist allerdings enttäuscht, dass sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten doch relativ wenig beim Klimaschutz getan hat. Auch die Medien hätten die diesjährigen Konferenz Rio plus 20 stiefmütterlich behandelt.
Die Resonanz ist insgesamt doch sehr verhalten geblieben.
Dabei hatte sich die UN als Organisatorin der Konferenz Rio plus 20 große Ziele gesteckt. Reduktion der CO2-Emissionen, Förderung grüner Technologien, nachhaltige Produktion von Konsumgütern und die Bekämpfung der Armut in den sogenannten Entwicklungsländern wären die Ziele gewesen, aber es sollte anders kommen.
Rio plus 20, also das Ergebnis, waren alles nur freiwillige Absichtserklärungen. Und auch das Wort Nachhaltigkeit ist im Prinzip eine Worthülse geblieben, weil durch diese freiwilligen Absichtserklärungen sind im Lauf der Zeit die CO2-Emissionen trotzdem immer weiter gestiegen, einfach weil die wirtschaftlichen Interessen viel größer sind als die Belange des Umweltschutzes.
Für Eva Hieber von der Tübingen Attac-Gruppe blieb die Konferenz Trio Plus 20 eine relativ erfolglose Veranstaltung. Das war vor 20 Jahren bei der ersten Konferenz von Rio noch ganz anders.
Nach dem Zusammenbrechen des Eisernen Vorhangs und der Blockbildung der Welt schien Anfang der 90er Jahre vieles möglich, ein neuer Aufbruch jenseits von West und Ost.
Die 1992 propagierte nachhaltige Produktion von Gütern ist allerdings nicht eingelöst worden. Im Gegenteil, die Ressourcen auf unserem Planeten werden in einem Maß ausgebeutet wie nie zuvor.
Und eben die Entkoppelung von Wachstum und Ressourcenverbrauch bleibt aus und stattdessen werden Rohstoffe für grüne Technologie schmutzig im globalen Süden abgebaut.
Ein Problem beim Klimaschutz und bei der Nachhaltigkeit sind nach wie die wirtschaftlichen Interessen der einzelnen Staaten, die im Zweifel immer wichtiger sind als die Ziele des Klimaschutzes. Davon ausgenommen sind, so Arhad Petermann, auch nicht die sogenannten Schwellenstaaten oder ärmeren Länder, die sich bereits 1964 in der Gruppe 77 formiert haben.
Ein zentrales Anliegen dieser Gruppe 77, die G77-Gruppe, war es eben, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Und im Prinzip war diese Bedeutung dieser Blockbildung war ihnen wichtiger als das Faktum, wirklich bei dieser Konferenz was zu erreichen.
Das gefährliche Problem in manchen Ländern der armen Welt ist eine Mischung von Korruption, Diktatur und einem scheinbar nicht zu züngelnden kapitalistischen Ausbeutersystem.
Es gibt auch riesige Staudammprojekte, wie jetzt auch in Laos, wo wieder am Mekong ein riesen Staudamm gebaut werden soll, gegen jegliches menschliche, soziale Interesse, sondern es geht nur darum, dass dieser Staat den Strom exportieren will zu seinen Staaten, die um ihn herum sind, und die Bevölkerung hat wieder nichts davon. Also da ist von Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu spüren.
Immerhin listet das Abschlussdokument der Konferenz Trio Plus 20 auch einige Punkte auf, die über den Klimaschutz hinausgehen. Dazu gehören die allgemeinen Menschenrechte, wie das Recht auf Bildung, das Recht auf Ernährung und auf Gesundheitsversorgung. Für Arhad Petermann und Eva Hieber ist dies immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Der Schlüssel für den Erfolg in Sachen Klimaschutz, Armut und Menschenrecht liege in der Solidarität und in der gegenseitigen Kooperation.
Wir versuchen auch in Zukunft gemeinsame Aktionen zu unternehmen, denn nur gemeinsam kann man was erreichen und nur gemeinsam sind wir stark. I woke up, it was dim light. It seems my dream became reality and I get strangers behind me. We'll be right back.
Ariana Romana mit ihrem neuesten Song Back to Dark, exklusiv für Mikro Europa. Unser Thema heute, der Klimawandel. Welche Folgen hat eine zunehmende Ressourcenknappheit für die Gesellschaft und welchen Beitrag kann die Ethik zu einer funktionierenden Klimapolitik leisten? Diese Fragen sind immer wieder Gegenstand ethischer Debatten. Professor Thomas Potthast vom Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften erläutert in einem Interview unsere Reporterin Elisa Schwarz, was am Mythos der apokalyptischen Szenarien dran ist und welche Verantwortung wir gegenüber künftigen Generationen tragen.
Herr Professor Potthast, sind wir eigentlich in Bezug jetzt auf die Natur gewissenlose Egoisten oder sind wir vielmehr Opfer von unserer Ressourcenabhängigkeit?
Naja, die Frage ist ja so gestellt, dass man eigentlich nur sagen kann, beides. Aber was wichtig ist für die Umweltethik, ist, dass wir drei verschiedene Wertdimensionen haben. Das eine ist der sogenannte instrumentelle Wert, das ist der Nutzen, den Natur für uns hat. Das zweite ist so etwas wie ein Eigenwert für das gelingende Leben. Und das dritte ist dann das, was man selbst wert, also ein Wert von Natur an und für sich selber. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es die ersten beiden Wertformen gibt und dass wir so auch mit der Natur umgehen. Und bei der dritten gibt es sicherlich Unterschiede der Menschen. Ob sie akzeptieren, dass Natur einen Selbstwert hat oder keinen.
Sie haben es gerade schon indirekt angesprochen. Welche Verantwortung tragen wir gegenüber künftigen Generationen?
Wir sind uns alle einig, dass diese Forderungen tatsächlich strenge, wie wir in der Ethik sagen, Gerechtigkeitsforderungen sind. Nämlich, dass wir unseren Mitmenschen, die heute leben, aber auch den Mitmenschen, die erst in zwei oder drei Generationen leben werden, Verantwortung schulden.
Wenn wir jetzt konkret in der Gegenwart bleiben, ist es ja durchaus so, dass die Ressourcen immer knapper werden. Wie könnten die Kriege in Zukunft aussehen? Also kann es sein, dass Kriege geführt werden wegen Rohstoffvorkommnissen, wegen wachsendem Mangel?
Also das kann ganz sicher der Fall sein. Und das ist natürlich auch im Laufe der menschlichen Geschichte immer wieder so gewesen. Dass Kriege geführt werden um Ressourcen, ist gar nicht ein Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts. Wenn Ihre Frage lautet, wird es schwieriger, den Frieden zu erhalten, dann haben wir, glaube ich, gar keinen Maßstab. Dass es jetzt sehr schwierig schon ist, ist ganz klar. Und wir werden Konflikte ums Wasser in Zukunft auch haben.
Gerd Ganteföhr, also ein bekannter Physiker und Klimatheoretiker, führt in seinem Buch Klima, der Weltuntergang findet nicht statt aus, warum vieles gegen die apokalyptischen Szenarien spricht, die viele Wissenschaftler derzeit skizzieren. Werden die negativen Folgen des Klimawandels dramatisiert? Also neigen die Deutschen und die Europäer dazu, den Teufel an die Wand zu malen?
Das glaube ich ganz entschieden nicht. Es ist ja nicht so, dass wir nur auf den Weltuntergang gucken sollten. Also es gibt so einen kleinen Scherz innerhalb der Kollegen, dass wir sagen, es ist eigentlich schon seit 20 Jahren 5 Minuten vor 12. Was aber gemeint ist mit diesen Warnungen vor katastrophalen Szenarien, ist, dass diese Szenarien natürlich nicht zum gesamten Weltuntergang führen werden, aber dass sie immer häufiger passieren werden und immer mehr Menschen treffen werden. Also wir reden nicht über eine zukünftige Apokalypse, sondern wir reden über Umweltprobleme heute, aber auch natürlich welche in 20, 30, 50 Jahren. Und ich glaube, dass wir gute Gründe haben, ganz massiv etwas dazu zu tun, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
Um diese Reduktion von CO2-Emissionen bemüht sich ja die deutsche Regierung im Moment mit der Energiewende. Jetzt ein bisschen naiv gefragt, wie kann das sein, dass Milliarden investiert werden für Banksysteme oder für marode Staaten, aber doch bei der Energiewende zumindest der Anschein geweckt wird, dass da noch ein bisschen geknausert wird?
Die Frage zeigt, dass langfristiges Denken oftmals nicht unsere Stärke ist. Die Bankenrettung ist ja deshalb so intensiv betrieben worden, weil man die Befürchtung hatte, dass schon am nächsten Tag oder in wenigen Wochen die Finanzsysteme kollabieren werden. Und wir denken immer, naja, wir können auch noch in 10 Jahren anfangen, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Jetzt ist es noch nicht so schlimm. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man fälschlicherweise immer sagt, die anderen müssen erst anfangen und dann ziehen wir nach. Und das ist aus ethischer Sicht natürlich nicht besonders überzeugend.
Global haben ja viele Regierungen gemeinsam an dem Kyoto-Protokoll gearbeitet, das jetzt viele Wissenschaftler für gescheitert erklärt haben. In dem Wissenschaftsjournal Nature hieß es beispielsweise, dass die Klimapolitik radikal neu gedacht werden müsste. Wie könnte dann eine weltweit funktionierende Klimaethik denn aussehen?
Also ich möchte hier nochmal ganz wichtig den Unterschied machen zwischen Ethik, also moralischen Fragen, und Politik und internationalem Recht. Die Ethik ist nicht unmittelbar dafür da, Gesetze zu machen. Das muss die Politik machen. Das heißt, wir müssen die wirklich entscheidenden politischen Weichenstellungen politisch und rechtlich vornehmen. Aber die Ethik selber wird nicht unmittelbar zu einer Verbesserung der Situation beitragen. Am Ende kommt man darauf hin, dass man sagt, grundsätzlich sollten alle Länder
pro Kopf ungefähr dasselbe verbrauchen können. Darüber gibt es eine große ethische Debatte, aber ich glaube wiederum auch aus Gerechtigkeitsgründen muss man langfristig darauf hinzielen, dass allen Menschen grundsätzlich das gleiche Recht auf Emissionen zusteht und nicht einigen mehr und anderen weniger.
Professor Potthast, akademischer Oberrat vom Zentrum für Ethik in den Wissenschaften der Universität Tübingen. Vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Moi, si je savais comment résister au pouvoir de la tentation. Oh, si je pouvais encore résister au pouvoir de la tentation. Je vivrais dans un couvent, je ne sortirais pas souvent, effacé dans un monde épatant. Je dirais non en soufflant, je retiendrais mes élans. Est-ce assez pour pouvoir résister? Moi, si je voulais encore résister au pouvoir de la tentation, je rendrais muet mes désirs certains, je les assassinerais. Je refuserais l'attraction et je ferais diversion pour après ne jamais y penser. Je vivrai dans une fiction où l'autosatisfaction suivrait mon âme à volonté. Ou des équivalences, je me lierai d'amitié avec mes vœux condamnés et un jour je les laisserai crever. J'ai longtemps cherché comment résister au pouvoir de la tentation. J'ai enfin trouvé, maintenant je me dis, le mieux c'est d'y céder.
La Grande Sophie mit Le pouvoir de la tentation.
Socialiste au Parlement européen, Monsieur Lambrinidis, pour 4 minutes.
Die prosvetes pièces.
Micro Europa.
More than just boring speeches.
Umweltbewusst zu leben ist eigentlich nicht so schwer. Beim nächsten Shopping einfach mal darauf achten, woher denn die knackigen Tomaten kommen. Oder bei kurzen Strecken statt im Auto den alten Drahtesel nehmen. Und jetzt kommt's. Man kann sogar umweltbewusst Urlaub machen. Die Insel Samsø in Dänemark gilt als Vorbild in Sachen Klimaschutz. Wie sie organisiert ist und warum so viel Wind um die 4000 Einwohnerinsel gemacht wird, erklärt Mikroeuropa-Reporterin Anna Wieland.
Ökotopia, so wird die Insel Samsø im dänischen Kattegat genannt. Als erste energetisch unabhängige Insel gilt sie als Modell für die Energiewende und ist inzwischen zu einem Mekka für Klimaschützer geworden. Denn die Inselbewohner können nicht nur eine neutrale CO2-Bilanz vorweisen, sie erzeugen auch weit mehr Energie, als sie selbst verbrauchen. Mit Solaranlagen, Windrädern, Strohbrennern und Kuhmilch-Wärmetauschern. Den Überschuss exportieren sie aufs dänische Festland. Doch die Samsinger produzieren nicht nur Ökostrom. Sie heizen auch umweltfreundlich. Es gibt 3 Heizkraftwerke, die die Haushalte mit Wärme versorgen. 2 davon funktionieren mit auf der Insel gewachsenem Stroh, 1 mit Sonnenenergie und Holzpellets. Ein echter Fortschritt, denn früher heizten die rund 2000 Haushalte Samsøs mit Öl. Eine Wunderinsel ist Samsø allerdings nicht. Zwar verbrauchen die Bewohner heute weniger Öl als früher, 100% ökologisch ist die Insel aber nicht. Denn Fähren, Autos und Traktoren fahren immer noch mit Öl oder Benzin. Das produziert Abgase. Trotzdem stehen unterm Strich 0% CO2-Emissionen. Ein Rechentrick, denn das importierte Öl wird mit der klimaneutralen Stromproduktion gegengerechnet. Damit scheint die Insel ihren Auftrag erfüllt zu haben. Denn vor 15 Jahren sah es auf Samsø noch ganz anders aus. Damals schrieb die dänische Regierung einen Wettbewerb aus. Sie suchte nach einem Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz. So kam es, dass die Insel von da an auf regenerative Energien setzte. Das Ziel: innerhalb von 10 Jahren CO2-neutral werden. Viele der knapp 4000 Inselbewohner waren anfangs skeptisch. Ihnen war das Projekt zu teuer. Fragt man die Samsinger heute, hat kaum jemand mehr etwas dagegen. Denn die überschüssige Energie bringt Geld. Außerdem kommen viele Touristen, um Ökotopia mit eigenen Augen zu sehen. Das Ziel scheint somit also erreicht. Damit Samsø aber nicht nur auf dem Papier CO2-neutral bleibt, planen die Köpfe des Modellprojekts schon weiter. Bis 2030 soll der Verkehr auf Samsø völlig ohne klimaschädliche Abgase funktionieren. Vielleicht wird die Insel eines Tages dann nicht nur CO2-neutral, sondern vollkommen CO2-frei sein.
Das wäre schön. Anna Wieland über die Öko-Insel Samsø.
Jojo ist die neueste Verirrung. Jojo bringt die Welt in Verwirrung. Jojo. Und hat man uns Bridge erst gepredigt, das ist heute längst schon erledigt. Jojo. Jojo ist so blöd, dass es jeder versteht, und darum muss es allen gefallen. Ich sag nicht ja ja, ich sage Jojo, ich sag nicht na na, ich sag no no. Ich sing nicht lala, ich singe lulu, ich lach nicht haha, ich lach hoho. Ich mach nicht aha, ich mache oho. Ich sag nicht mama, ich sag momo. Ich ruf nicht papa, ich rufe, pardon, jojo, jojo, jojo. Jojo spielt der Snob, der Philister. Jojo spielt der Mob, der Minister. Jojo. Wie glücklich sind jetzt alle Mädchen. Sie haben nun einen am Fädchen. Jojo. In Daldorf allein darf Jojo niemals rein. Da haben's die Idioten verboten. Ich sag nicht ja ja, ich sage Jojo. Ich sag nicht na na, ich sag no no. Ich sing nicht la 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 la, ich singe lululu. Ich lach nicht ha ha, ich lach ho ho ho. Ich mach nicht aha, ich mache oho oho. Ich sag nicht mama, ich sag momo. Ich ruf nicht papa, ich rufe Popo, jojo, jojo, jojo. Und nicht mehr oh oh. Jojo, jojo, jojo.
Jojo von Paul Montes aus dem Jahr 1932. Gerade erst hat der Sturm Sandy die Ostküste der USA verwüstet und die brodelnde Debatte um die Folgen des Klimawandels erneut aufkochen lassen. Man ist sich ja einig, es gibt den Klimawandel, die heftigen Stürme, steigende CO2-Bilanzen und das stetige Schrumpfen der Arktis belegen die wachsende Bedrohung für den Planeten. Auch hier in Baden-Württemberg lassen sich Veränderungen feststellen, auch wenn sie zunächst nicht wie Sturm Sandy brüllend auf sich aufmerksam machen. Thomas Barmann von der Forschungsabteilung Evolutionsbiologie an der Uni Tübingen untersucht auf Grundlage der Temperaturveränderungen seit Jahren die Lebensraumentwicklung der Moorenfalter und zieht eine ernüchternde Bilanz.
Herr Barmann, können wir uns auch in Zukunft darauf einstellen, Mitte Oktober in T-Shirt und Sonnenbrille im Eiscafé zu sitzen?
Also es wird definitiv so sein, dass wir immer wieder extreme Temperaturen haben werden im Sommer. Das wird sich durch den Klimawandel zwangsläufig so ergeben, aber man kann es nicht generell erwarten, dass jetzt jeder Sommer ein Jahrhundertsommer wird wie es 2003, sondern es ist eine schleichende Veränderung.
Nun sind ja auch vor allem Tiere von den Klimaveränderungen betroffen. Die Zeitung Die Welt beispielsweise berichtete, dass Schmetterlinge und Vögel schlichtweg ja, zu langsam sind, um sich den neuen Klimabedingungen anzupassen, wird es die Artenvielfalt, so wie wir sie kennen, bald nicht mehr geben?
Ja, aber das hängt sicherlich nicht nur mit dem Klimawandel zusammen. Das sind immer zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Also einerseits eben natürlich das Klima, andererseits aber auch die Lebensraumverluste. Wir würden auch ohne den Klimawandel einen starken Verlust der Artenvielfalt haben.
Mhm, warum?
Weil eben die Lebensräume immer weniger werden, weil die Landschaft immer zersiedelter wird durch Straßenbau, durch Städtebau. Und allein dadurch hätten wir schon einen starken Verlust an Arten zu verzeichnen, der sich jetzt durch den Klimawandel noch beschleunigt, weil viele Arten, dadurch, dass sie so isoliert sind, nicht mehr mithalten können mit der Erwärmung, weil das nächste Habitat zum Beispiel, also der nächste Lebensraum, zu weit entfernt ist, um den überhaupt zu erreichen. Deswegen ist die Art in dem Fall dann zum Aussterben sozusagen verdammt.
Haben Sie da ein konkretes Beispiel für eine Tierart?
Die Mohrenfalter, die ich untersuche, die sind auch eher so boreomontane oder ja fast schon alpine Arten. Und für die wird es eben schwierig, sich nach Norden hin weiter auszubreiten, weil eben die Habitate schon verloren gegangen sind und so bleibt nur ein Rückzug in immer höhere Lagen. Es ist in der Tat so, dass sich eben herausgestellt hat, dass die Art in den Wärmeanlagen entweder ausgestorben sind oder sehr selten geworden sind.
Gibt es denn auch Gebietserweiterungen für Tiere, die wir hier bis jetzt noch nicht kennen?
Ja, da gibt es auch sehr viele Beispiele. Also es hat natürlich nicht nur negative Effekte der Klimawandel, sondern es bringt auch sehr viele neue Arten, die meistens sehr ausbreitungsstark sind. Und ja, die kommen dann eben wieder aus Südeuropa.
Dadurch könnten ja auch Krankheiten von beispielsweise tropischen Gebieten hierher in die Heimat gebracht werden. Besteht da auch eine Gefahr für die Biodiversität?
Für die Biodiversität in Einzelfällen sicherlich. Also was mir Spezielles einfiele, das wäre die Krebspest bei den verschiedenen Fluss- oder Steinkrebsarten. Wobei, dass es nicht vom Klimawandel unbedingt abhängig ist, sondern mit der Einsetzung von Neozoen, also fremden Tierarten, hier in die heimischen Gewässer zu tun hat. Und ja, die verbreiten sich eben auch sehr stark hier und dadurch sind eben die einheimischen Arten dann stark gefährdet.
Mhm. Es scheint immer ein bisschen schwierig, klare Grenzen zu ziehen, welche Auswirkungen jetzt speziell vom Klimawandel kommt und was eben auch eine natürliche Veränderung ist in unserem Lebensraum. Gerade jetzt Sie als Forscher, woran machen Sie das fest?
Das ist in der Tat die schwierigste Frage, die ich mir zu stellen habe in meiner ganzen Arbeit. Ich habe da ein Vorgehen entwickelt, mit dem man das relativ gut trennen kann. Ich untersuche die Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg, die ehemalige und die aktuelle. Da kann ich sehen, dass die Arten zum Beispiel in den Tieflagen oder in den Wärmeanlagen erloschen sind, dagegen in den Hochlagen noch vorkommen. Das ist ein erster Hinweis darauf, dass es vielleicht ein Klimaeinfluss eben ist, aber es ist noch kein Beleg dafür. Und deswegen muss man genau testen, welcher Faktor jetzt zu diesem Aussterben führt. Und also in dem Fall der Mohrenfalter ist das Larvalstadium, die Raupe, die überwintert und die kommt eben mit höheren Wintertemperaturen nicht zurecht. Und das kann man im Labor eben sehr schön nachweisen, dass dann die Mortalität der Larven steigt, wenn man die Temperaturen während der Winterphase eben anhebt. Und das ist dann sozusagen der direkte Beleg für einen klimabedingten Rückgang.
Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Thomas Barmann von der Forschungsabteilung Evolutionsbiologie der Invertebraten an der Universität Tübingen.
Ich danke auch.
Hier noch der Bildungsblock. Invertebraten sind wirbellose Tiere. Danke an Elisa Schwarz für das Interview mit Thomas Barmann.
So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and it's an ache I still remember.
Yeah.
Mikroeuropa, heute zum Thema Klimawandel. Abgase in der Luft und Lärm auf den Straßen. Mit dem Auto sind wir zwar schnell und bequem unterwegs, aber nicht gerade umweltfreundlich. Doch wie kann Mobilität in Zukunft besser aussehen? Werden wir weiter mit Benzin fahren oder vielleicht auf Strom umsteigen? Und was sind die Herausforderungen der Elektromobilität? Anna Dudenhausen hat beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und der Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzelltechnologie Baden-Württemberg nachgefragt.
Mit dem Auto sind wir mobil. Damit wir das auch weiterhin bleiben, trotz knapper werdenden fossilen Rohstoffen und des Klimawandels, sind neue Fahrzeugkonzepte gefordert. Von dem herkömmlichen Automobil mit einem Benzinmotor werden wir uns in der Zukunft verabschieden müssen. So Jens Brokate vom Institut für Fahrzeugkonzepte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Stuttgart.
Alle unsere Dell-Ergebnisse deuten eigentlich darauf hin, dass es diverser wird, dass wir verschiedene Antriebskonzepte parallel am Markt haben werden. Grundsätzlich sehen wir aber auch, dass es elektrischer wird. Das heißt jetzt nicht, dass wir auf absehbare Zukunft alle elektrisch fahren, aber zumindest wird es so sein, dass auch konventionelle Motoren gepaart werden mit einem elektrischen Antrieb.
Elektromobilität heißt also ein erfolgsversprechendes Mobilitätskonzept der Zukunft. Die Bedeutung dieses Konzeptes hat das Land Baden-Württemberg erkannt, wie Isabel Knüttgen von der E-Mobil BW, der Landesagentur für Elektromobilität in Baden-Württemberg, aufzeigt.
Baden-Württemberg ist das Land des Automobils. Die Automobilbranche ist eine der wichtigsten Branchen im Land mit sehr vielen Arbeitsplätzen. Deswegen müssen wir bei der Elektromobilität vorne dabei sein, um diese Arbeitsplätze zu halten und vor allem noch neue Jobs aufzubauen.
Damit sich Elektrofahrzeuge langfristig durchsetzen können, gilt es jedoch noch einige technische Herausforderungen zu überwinden. So sind Elektroautos heute vergleichsweise noch sehr teuer. An der Technik und der Bauweise muss weiterhin gefeilt werden. Jens Brokate verweist in diesem Zusammenhang besonders auf die Fahrzeugbatterien und auch auf die Relevanz von Leichtbau.
Wir müssen schauen, wie wir Batterien in der Leistung, in der Kapazität groß genug kriegen, um Strecken, die wir gewohnt sind, mit dem Auto zurückzulegen. Grundsätzlich müssen Autos leichter werden und das wird vor allem durch neue Materialien ermöglicht. Und gerade was Carbonfaser-Leichtbau angeht, da ist es wichtig, eine Fertigung in den Stückzahlen zu ermöglichen, wie wir eben heute Fahrzeuge fertigen können.
Auch der Ausbau von erneuerbaren Energien ist eine wichtige Voraussetzung für die Elektromobilität. Dies macht Isabel Knüttgen deutlich.
Die erneuerbaren Energien spielen eine ganz große Rolle bei der Elektromobilität, weil Elektromobilität nur dann Sinn macht, wenn eben grüner Strom verwendet wird. Nur dann sind Elektroautos auch emissionsfrei. Deswegen ist es für Baden-Württemberg und auch für die E-Mobil ein großes Anliegen, dass neue Kapazitäten bei den erneuerbaren Energien aufgebaut werden.
2020 sollen sich nach dem Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität der Bundesregierung 1 Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen befinden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss noch einiges getan werden. Darüber sind sich Knüttgen und Brokate einig. Sowohl Politik, Forschung als auch Gesellschaft sind gefordert, um eine elektromobile Zukunft zu ermöglichen.
Yeah.
die Rolling Stones zum 50. Jubiläum mit dem Stück I'm Yours, She's Mine vom legendären Hyde Park Festival von 1969. Klimaschutz fängt im Kleinen an und Klimaschutz geht durch den Magen. Das hat sich eine katholische Jugendgruppe gedacht und ein eigenes Kochbuch herausgebracht. Mit den nachhaltigen Rezepten wollen sie ihren Beitrag dazu leisten, den Klimawandel zu stoppen. Julian Gräfe hat 2. Kochbuchautorin getroffen.
Es ist Mittag. Jakob Maucher kommt gerade von der Uni und will sich etwas zu essen machen. Jetzt im November verzichtet er ganz bewusst auf bestimmtes Gemüse.
Aber für mich persönlich ist ein Don't zum Beispiel eine Tomate aus einem beheizten und einem bewässerten Gewächshaus aus Spanien zum Beispiel oder eine Tomate, die es ja bei uns definitiv im Winter nicht gibt und deshalb über Transportwege und wachstumsfördernde Prozesse und Ressourcenverbrauch einfach überhaupt nicht geht.
Jakob ist es nicht egal, was da in seinen Mund wandert und deshalb hat er mit Freunden aus der katholischen Jugendarbeit ein klimafreundliches Kochbuch geschrieben. Mit dabei war auch Michael Brugger.
Klimaschutz ist nicht nur eine Herausforderung für die Beine, nämlich wenn man einfach besser Fahrrad als Auto fährt. Nein, es ist auch eine Herausforderung für den Gaumen, nämlich dann, wenn man eben mit guten klimafreundlichen Produkten Gerichte kocht, die gut schmecken. Und gleichzeitig einen kleinen Teil zu mehr Gerechtigkeit und einer lebbareren Welt beitragen.
Regional, saisonal, biologisch und fair. All das sind die rund 30 Rezepte im Kochbuch. Zum Beispiel Gemüsecurry mit Reis, indischer Alblinsensnack oder Kartoffelsauerkrautkuchen. Jedes einzelne Rezept ist mit einem oder mehreren Symbolen versehen, damit der Leser genau weiß, zu welcher Jahreszeit er welches Rezept am besten ausprobieren kann. Was auffällt, alle Zutaten sind vegetarisch.
Wir haben in diesem Kochbuch bewusst auf Gerichte mit Fleisch verzichtet, weil Fleisch unserer Meinung nach, und das scheint doch auch weitestgehend wissenschaftlich nachgewiesen zu sein, aufgrund des hohen energetischen Aufwands bei der Produktion ein extremer Klimakiller ist.
Auf den rund 50 Seiten gibt es auch einen saisonalen Einkaufskalender für Obst und Gemüse und viele hilfreiche Tipps. Zum Beispiel, wie man beim Kochen möglichst wenig Energie verbraucht. Und immer wieder taucht ein kleiner grüner König auf. Klar, denn das Kochbuch heißt ja, heute kocht der König.
Dein Geld regiert die Welt. Der kleine König, der durchs Kochbuch hüpft, regiert mit seinen Rezepten. Denn Klimaschutz ist vor allem eine Herausforderung für uns, weil wir die Verursacher sind, aber vor allem in Bezug auf die Menschen, vor allem im globalen Süden, weil diese Menschen vor allem von den Auswirkungen des Klimawandels und den schädlichen Auswirkungen betroffen sind.
Jakob und Michael sind sehr zufrieden mit ihrem Kochbuch. Sie wollen einfach ihren Beitrag dazu leisten, das Klima zu schützen und andere dafür eine kleine Anleitungshilfe geben. Mittlerweile hat sich das klimafreundliche Kochbuch »Heute kocht der König« über 800 Mal verkauft. Eine zweite Auflage mit noch mehr Rezepten ist schon geplant. Jetzt aber mal Hand aufs Herz. Ein Kochbuch gegen den Klimawandel, ist das nicht ein winzig kleiner Tropfen auf den heißen Stein? Bringt so ein Klimakochbuch überhaupt etwas?
Unserer Meinung nach auf jeden Fall, sonst hätten wir es nicht gemacht. Es geht darum, dass unabhängig von den ganzen politischen, vielleicht auch Großentscheidungen, ist es auf jeden Fall so, dass der Klimawandel im Kleinen anfängt und so kann jeder auch in dem Alltäglichen, zum Beispiel dem Kochen, auch seinen Beitrag dazu leisten. Und je mehr das verinnerlicht wird, umso besser schützen wir das Klima, umso eine größere Auswirkung hat das Ganze.
Falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, klimafreundlich zu kochen, im Internet auf unserer Seite findet ihr einen Link zur Bestellliste. Das Klimakochbuch kostet 7 Euro.
Look me up, look me down. Rain.
fun to have around. I was dreaming of the love I had to share, never thinking you were here and you were there. Look me down, rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. Feel like singing all the colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray you will stay forever in my eyes.
Das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören unserer ganz umweltbewussten Sendung. Redaktion hatte Ulrich Hägele, die Technik wie immer unser Oliver Lichtwald. Falls ihr irgendwas verpasst habt oder die Sendung einfach nochmal richtig genießen wollt, könnt ihr das auf der Homepage der Tübinger UB tun. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns ganz arg über ein Like auf Facebook. Unsere nächste Sendung, sofern die Welt nicht untergegangen ist, könnt ihr am 30. Dezember hören. Thema Korruption und Lobbyismus. Jetzt gleich geht es weiter mit dem Uniforum und Wilhelm Haufs, der kleine Muck. Ich bin Leni Maschke und verabschiede mich von euch. Schönen Sonntag!